Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Ich bin armutsbetroffen gegen die zunehmende Kluft von Arm und Reich. Unter diesem Hashtag wird heute wieder in mehreren deutschen Städten zu Demonstrationen aufgerufen. Unter anderem in Berlin, Hamburg, München, Köln. Hintergrund sind natürlich die steigenden Energie- und Lebensmittelpreise. Ulrike Herrmann, die Wirtschaftskorrespondentin der TAZ, ist bei mir. Sie bringen für dieses Thema ja die exakte Expertise quasi mit als Wirtschaftsfrau. Wegen der hohen Inflation sinkt jetzt sogar schon der Umsatz mit Lebensmitteln, habe ich gelesen, deutlich. Die Kauflaune insgesamt ja sowieso schon lange. Das macht's, wie wir wissen, nicht besser. Deswegen die ganz große Frage zu Beginn, kommen wir aus dieser Inflationsspirale in absehbarer Zeit wieder raus?
Also das Problem ist eben, dass es drei externe Schocks gab, die auch zum Teil alle noch wirken. Das eine ist Corona selbst. Das hat dann weltweit die Lieferketten schon mal durcheinander gebracht. Dann gab es den Ukraine-Krieg, der, wir sind alle dabei, vor allen Dingen Gas stark verteuert hat, auch weil Russland einfach kein Gas mehr liefert. Und das dritte ist, das wird oft in den Wirkungen unterschätzt, ist die Corona-Politik in China. Da wurden ja 2 Monate lang praktisch die Häfen in Shanghai geschlossen. Das hatte dann die Konsequenz, dass 3% aller Container vor Shanghai standen und da Schlange standen, bis man wieder da entladen konnten. Jetzt klingt ja 3% des Containervolumens erstmal nach nichts. Aber faktisch ist die Globalisierung so eng getaktet, dass das noch Monate dauern wird, bis die Container alle wieder an der richtigen Stelle sind. Und so lange gibt es eben Lieferengpässe und das treibt die Preise auch. So, und deswegen wird das jetzt mit der Inflation, weil das alles noch läuft, nicht so schnell enden. Und dann gab es in Deutschland auch noch ein spezifisches Problem, das muss man mal ganz deutlich ansprechen. Wir hatten hier enorme Entlastungspakete, die insgesamt 30 Milliarden Euro gekostet haben, aber davon sind nur 2 Milliarden bei den wirklich Bedürftigen angekommen. Also es gab immer dieses Prinzip Gießkanne, nicht? Also Tankrabatt hat jeder gekriegt, auch der Porsche-Fahrer. Auch das 9-Euro-Ticket, sehr beliebt, hat den Nachteil aus meiner Sicht, dass das aber alle kriegen, also auch Leute, die sich mühelos ein Bahnticket leisten können. Ich zum Beispiel habe jetzt ein 9-Euro-Ticket. Das ist Quatsch.
Das habe ich das letzte Mal auch schon gesagt. Aber ja, das ist natürlich vielleicht auch bürokratisch so wahnsinnig schwierig, schnell umzusetzen anders, oder?
Nee, also man, also Hartz-IV-Empfänger, wer das ist, ist ja sowieso klar, nicht? Und ansonsten wäre der Trick gewesen zu sagen, okay, 9-Euro-Ticket kriegen arme Rentner, kriegen Studenten. Und dann hätte man, das wird ja jetzt auch gemacht, aber viel zu spät, das Wohngeld ausweiten müssen. Also, dass man Leute, die wenig verdienen, aber oberhalb des Hartz-IV-Satzes sind, dass die einfacher dann in solche staatlichen Maßnahmen kommen. Mhm. Aber dass jetzt jeder alles kriegt, nicht, das führt dann eben, wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, zu dem Wahnsinn, dass man 30 Milliarden ausgibt und 2 Milliarden kommen dann bei den Bedürftigen an. Und es gibt Leute, die sind, haben noch immer gar nichts gesehen, beispielsweise arme Rentner. Nicht? Die haben noch nichts bekommen, außer das 9-Euro-Ticket. Also das finde ich ja richtig, dass arme Rentner ein 9-Euro-Ticket kriegen. Aber das zeigt, sonst haben die nichts.
Ne? Auf der anderen Seite wird da auch immer wieder argumentiert, dass wir zuletzt die höchste Rentenerhöhung hatten seit langer Zeit. Ne? Das ist immer so eine Frage. 9-Euro-Ticket kann man ja sowieso in Frage stellen, weil es erstmal nur für 3 Monate ist. Ja, aber es hilft mir als armer Mensch, 3 Monate günstig Bahn zu fahren.
Ja, natürlich. Dann bräuchte man auch eine Anschlusslösung, das stimmt. Jetzt nochmal zu diesen hohen Renten. Vorher gab es aber keine Rentenerhöhung. Ne? Da wurden auch Nullrunden gefahren. Und dann war die Rentenerhöhung, also ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber gefühlt 5,8%. Klingt viel. Nur leider war ja die Inflation dann zwischenzeitlich bei 7,6. Das heißt, die hohe Rente hat die Inflation gar nicht ausgeglichen. Und wenn man sowieso schon kaum Rente hat, dann ist das natürlich ein Problem.
Nach wie vor, es braucht irgendwelche Lösungen, das sagen auch alle, weil auch noch gar nicht absehbar ist, was da wirklich auf uns zukommt, auf uns alle in Sachen Energiepreise. Ein Vorschlag, der nach wie vor seit Monaten diskutiert, Christian Lindner kann das Wort nicht mehr hören, Übergewinnsteuer, das ist das Murmeltier, das täglich grüßt bei ihm. SPD und Grüne wollen es eigentlich, FDP auf keinen Fall. Antonio Guterres, der UN-Generalsekretär, hat es diese Woche auch nochmal ins Spiel gebracht, hat gesagt, diese groteske Gier, so hat er es genannt, der Energiekonzerne, es müsse diese Übergewinnsteuer geben. Was halten Sie davon?
Ja, also man muss sagen, in Umfragen sagen 76% der Deutschen, dass sie eine Übergewinnsteuer wollen. Ganz generell muss man sagen, dass alle Unternehmen in Deutschland viel zu niedrig besteuert werden. Das ist ein strukturelles, langfristiges Problem. Aber jetzt ist ja die Idee, okay, wir machen einfach mal eine Sondersteuer für Energiekonzerne. Man muss ganz klar sagen, das ist natürlich in gewisser Weise willkürlich. Dann könnte man sich nämlich auch fragen, ja, warum macht man keine Sondersteuer noch für, sagen wir mal, Automobilkonzerne? Denn die profitieren paradoxerweise auch in der Krise. Sie können zwar weniger Autos verkaufen, aber diese Autos verkaufen sie für viel höhere Preise. Rabattschlachten gibt es nicht mehr. Also müsste man ja theoretisch sagen, ja, die Autokonzerne müssen jetzt auch eine Übergewinnsteuer zahlen. Das wird alles extrem schwierig. Trotzdem, obwohl das in gewisser Weise ein bisschen ungerecht ist, wenn man sagt, wir nehmen jetzt nur die Ölkonzerne, die greifen uns jetzt mal raus, bin ich dafür. Und zwar letztlich gar nicht aus ökonomischen Gründen, sondern aus politischen Gründen. Also wir haben einfach das Problem, dass es sowieso strukturell eine ständige Spannung gibt zwischen der Demokratie und dem Kapitalismus. Denn Demokratie sagt, alle Menschen sind gleich und deswegen hat jeder eine Stimme. Und der Kapitalismus mit dem Privateigentum führt dazu, dass sich das der Reichtum immer bei wenigen ballt und es eine enorme ökonomische Ungleichheit gibt und ganz wenige Menschen ganz viel ökonomische Macht haben. Und das ist sowieso ein Problem, wenn politisch gesagt wird, alle sind gleich und dann erleben die Leute aber, dass sie ökonomisch total ungleich sind. Und jetzt wird es gefährlich, nicht? Weil jetzt haben die Leute das Gefühl, ich muss hohe Gaspreise zahlen und die Ölkonzerne, die gewinnen. Und damit da kein Rechtspopulismus entsteht, muss man, glaube ich, als Staat ganz unbedingt diese Übergewinnsteuer einführen. Und das ist ja auch genau das, interessanterweise, was Italien gemacht hat, Draghi.
Ja, aber es ist auch, die haben auch eine andere Steuergesetzgebung als wir. Also juristisch gesehen ist das Ganze deswegen auch so diskutiert bei uns, weil es eben nicht so einfach ist und weil man eben nicht sagen kann, bestimmte Unternehmen zahlen diese Steuer und die anderen nicht. Theoretisch müssten alle diese Steuer zahlen.
Ja, das ist
da haben wir wieder die Gerechtigkeit, ne?
Ja, natürlich. Das ist dann auch der Gleichheitsgrundgesetz im Grundgesetz und so. Ich sage ja nicht, dass das einfach ist, aber ich glaube, dass man sich diesem Gedanken irgendwie nähern sollte, weil sonst das politisch gefährlich wird.